Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus und deine ganzheitliche Hormonbalance. Mein Name ist Sandra Langschwedt, ich bin Zyklusmentorin, TCM-Ernährungsberaterin und die, die immer Bittertropfen mit hat. Also egal, ob bei mir jetzt da am Schreibtisch oder in jeder Tasche, ungelogen tatsächlich in jeder Tasche ist ein kleines Fläschchen Bittertropfen mit drin. Mir kann man immer danach fragen, weil ich schon lange, also sicher mehrere Jahre, auf den Geschmack von Bittertropfen gekommen bin, wenn mir schlecht war. Das war so mein ursprünglicher Anwendungsfall und mittlerweile nutze ich es aber nicht nur bei Übelkeit, sondern auch konkret zur Regelschmerzvorbeugung mit einfach den entsprechenden Kräutern drinnen. Und aus dem Grund habe ich mir heute eine Gästin in den Podcast geholt, um ein bisschen intensiver über diese Bitterstoffe und Bittertropfen, bei mir sind es Tropfen, aber es geht um Bitterstoffe, zu sprechen. Ich begrüße, hallo, herzlich willkommen, Marie Greif, Apothekerin, Hormonexpertin und Gründerin von Bitter and Friends. Da kommen wir später noch dazu zum Sprechen. Hallo und schön, dass du da bist.
Hallo Sandra, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Sehr, sehr gerne. Und meine erste Frage ist gleich an dich als Expertin und vor allem, ich glaube, man kann es so sagen, Bitterstoff-Nerd. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Wann war das und warum Bitterstoffe?
Also, wie sind wir? Ich sage jetzt einfach wir, weil es ist im Grunde mein Mann und ich und später dann unsere Freunde, mit denen wir gegründet haben. Aber mein Mann und ich sind ja beide Apotheker und haben uns im Grunde mit Gründung unserer Apotheke vor 20 Jahren immer schon mit dem Thema Naturheilkunde sehr, sehr identifiziert. Und zur Naturheilkunde gehört nun mal die Phytotherapie, also die Heilkunde mit Pflanzen. Und auch diese Phytotherapie hat uns von Anfang an im Grunde sehr begeistert, weil man phytotherapeutisch unfassbar viel tun kann in allen möglichen Indikationen mit sehr, sehr viel Erfolg bei gleichzeitig sehr geringen Nebenwirkungen. Also Phytotherapie ist einfach eine sehr, sehr einfache, langjährig jahrhundertealte Heilmethode und damit haben wir im Grunde gegen fast alles ein Kräutlein. Und aus dieser Begeisterung für die Phytotherapie ist irgendwann eben auch so diese Begeisterung für die Bitterstoffe gewachsen, weil wenn man sich die einzelnen Heilpflanzen ein bisschen genauer anschaut und mal schaut, was wirkt denn eigentlich in diesen Heilpflanzen drin? Was ist denn eigentlich verantwortlich für die Wirkung, die wir jetzt beim Thymian auf dem Husten zum Beispiel haben? Dann sind es eben ganz oft die Bitterstoffe, die in diesen Pflanzen drin sind. Und diese Bitterstofffaszination hat im Grunde eben wirklich schon vor, ja, nahezu 20 Jahren begonnen und ist dann vor 18 Jahren tatsächlich in unsere erste selbst hergestellte Tinktur eingeflossen, in unser Bitterelixier, was so ein Allrounder sein sollte, ähnlich wie man es zum Beispiel auch vom Schwedenbitter gekannt hat. Aber der Schwedenbitter ist halt, naja, schon so ein bisschen eigen im Geschmack, ganz oft, je nachdem, welche Rezeptur verwendet wird. Und da wollte mein Mann einfach eine etwas geschmacklich bessere, auch etwas stärkere Wirkung, Bitterstoffwirkung einfach haben und hat dann ganz, ganz lange getüftelt, bis wir eben diese erste Bitterelixier-Rezeptur dann tatsächlich hatten. Und aus dem ist es im Grunde dann auch alles entstanden.
Alles gewachsen. Ja, du hast angesprochen, das ist auch was, was mich dann auf meinem beginnenden Weg mit der TCM so fasziniert hat, weil also mein Zugang zur TCM ist der, dass ich die heimischen Kräuter verwende und die ich meinen Kundinnen dann auch empfehle. Mein Thymian ist ein Also ich finde ja ein Wundermittel auf so ganz vielen unterschiedlichen Ebenen, wie du es angesprochen hast. Und bei der CCM gibt es ja dieses sogenannte Feuchtigkeit ausleiten, was ja auch das Lösen von Schleim und so weiter ist. Und da ist Thymian dann auch bei mir in den Ernährungsempfehlungen dann ganz hoch drinnen, sagen, ja, alles, was du kochst, koch mit Thymian und so. Also das ist super faszinierend, dass, und das bekomme ja die Rückmeldung und ich merke es bei mir auch selbst, wie du gesagt hast, mit den wenigen oder kaum Nebenwirkungen, weil halt der Körper weiß, was er damit tun soll im Vergleich zu diesen singulären Wirkstoffen, die wir dann in den Medikamenten heute auch haben. Du nickst, du stimmst mir zu, ich bin froh, dass die Apothekerin nickt und ich immer denke, okay, ich erzähle ja keinen Schmarrn.
Nein, das sind im Grunde zwei ganz wichtige Punkte drin, die du jetzt angesprochen hast. Zum einen die TCM, also die traditionell chinesische Medizin. Auch die Heilkräuter, die in China verwendet werden, traditionell, sind ganz häufig Bitterkräuter. Ja? Und ich finde es aber auch ganz spannend, so wie du sagst, du übersetzt diese chinesischen Kräuter in die heimischen Heilpflanzen, in die europäischen Heilpflanzen. Und da bin ich völlig bei dir. Ich glaube auch, dass, oder ich, also man weiß, dass wir im Grunde fast jedes chinesische Kraut mit einem europäischen Kraut ersetzen können in der Rezeptur. Und dass aber unsere Genetik, unsere Evolution uns eben auf die europäischen Kräuter gesundheitlich, sage ich mal, getrimmt hat. Und deshalb glaube ich, die Heilerfolge mit den europäischen Heilpflanzen dann absolut gleichzusetzen sind. Also das ist ein ganz spannendes Thema der Phytotherapie. Und das Zweite, was du angesprochen hast, dass wir die entsprechenden schulmedizinischen Wirkstoffe, ne, die wir so haben, die wir verwenden, da hat die moderne Wissenschaft eine ganz neue Erkenntnis seit ein paar Jahren. Ganz viele dieser Arzneistoffe, dieser chemischen Wirkstoffe, die wir gegen alles Mögliche einsetzen, schmecken ebenfalls sehr, sehr bitter. Und die Wissenschaft oder die Forschung kommt immer mehr dazu, zu erkennen, dass die Wirkung dieser Arzneistoffe nicht nur darin begründet ist, dass sie eben eine, ich sage jetzt mal, cholesterinsenkende Wirkung über den und den Mechanismus haben, sondern dass gleichzeitig eben auch Bitterstoffrezeptoren angesprochen werden durch diese bittere, durch diesen bitteren Geschmack dieser Wirkstoffe und eine ganz eigene Wirkung daraus noch einmal entsteht. Und das ist ein unfassbar spannendes Thema, gerade in einfach der Wissenschaft, in der Biochemie, in der Physiologie, wie man Arzneistoffwirkungen jetzt neu überdenkt und auch neue Wirkstoffe entwickelt, weil man diesen Ansatz gefunden hat.
Urinteressant.
Ja.
Vor allem, also was man da immer denkt, ist so, boah, hey, der Körper ist halt ein so ein faszinierendes Wunderwerk und so schlau, wo wir, na, ich glaube, nicht einmal ansatzweise verstanden haben, wie er funktioniert und warum, wie, was, also dann zusammenhängt und so. Und das Arbeiten mit den Kräutern auf so vielen unterschiedlichen, ich meine, die Signaturlehre auch sich zu überlegen, aha, okay, die Kamille, wenn du sie aufschneidest, dann schaut sie aus wie die Gebärmutter, ist ja auch so, ja, da haben sich urviele Leute schon Gedanken darüber gemacht und es aufgeschrieben und offensichtlich hat es eine Wirkung, die seit Jahrtausenden oder Jahrhunderten, ja, Jahrtausenden eher, schon angewendet. Ich habe nämlich letztens, also letztens gestern, um ehrlich zu sein, beim Ioni-Steaming, also beim Sitzdampfbad, das allererste Mal, wo mir auch dann die Freundin erzählt hat, die es gemacht hat mit mir, ja, naja, das ist de facto schon immer, also das machen wir schon immer und wir haben es einfach nur nimmer am Schirm oder verlassen uns dann oftmals lieber auf Medikamente und so weiter, anstatt auf das zu vertrauen, was schon ganz lange eigentlich funktioniert. Magst du uns vielleicht kurz mal erklären, was Bitterstoffe denn generell so sind und warum Pflanzen das auch produzieren? Also warum gibt es die überhaupt?
Also Bitterstoffe sind im Grunde ganz, ganz viele verschiedene Stoffgruppen oder auch chemische Strukturen. Es gibt nicht den einen Bitterstoff, sondern Bitterstoffe haben ganz viele unterschiedliche chemische Verbindungsstrukturen. Es gibt die Monoterpene, die Diterpene, die Alkaloide, die Iridoid-Glycoside, also Namen, die dann schon wieder schwer auszusprechen sind. Aber um es kurz zu machen, es gibt also ganz, ganz viele unterschiedliche Moleküle, die alle einen bitteren Geschmack haben, damit auch eine unterschiedliche Wirkung haben. Ja? Aber warum bilden Pflanzen diese unterschiedlichen Amara, wie wir auch sagen, also bitteren Stoffe aus? Weil sie sich damit zum einen schützen, gefressen zu werden. Etwas Bitteres schmeckt nicht nur uns Menschen nicht so ganz gut, sondern den Tieren
Stimmt.
genauso. Ne? Also,
Ja.
das heißt, es ist ein Fraßschutz für viele Pflanzen. Und das andere ist aber, und da sind wir dann auch schon wieder so ein bisschen in der Heilwirkung, ja? Die Pflanze bildet Bitterstoffe für sich aus, um sich vor Pilzbefall zu schützen, um sich vor Bakterienbefall zu schützen, um sich vor Virenbefall zu schützen.
Okay.
Ja? Und diese Wirkungen können wir im Grunde auch wiederum in der Naturheilkunde dann sehen. Bitterstoffe sind wirklich Tausendsassa.
Aber da frage ich mich ja ernsthaft, warum die Menschheit sie aus der Ernährung verbannt hat, wenn wir eigentlich wissen, dass sie so hilfreich sind. Weil das, was wir im Supermarkt finden, ich meine, es ist schon ziemlich schwierig, wenn ich nämlich auch mit Kundinnen arbeite, wo ich sage, es wäre cool, wenn du mehr Bitterstoffe in die Ernährung integrierst, weil in der TCM gerade das Bittere auch der Botschaftsgeschmack vom Feuerelement ist, um hier zu stärken und so. Und dann überlegst du und die Liste an einfach verfügbaren Nahrungsmittel, Gemüse, Obst, was auch immer, im Supermarkt ist relativ gering tatsächlich. Ich weiß, dann versuche mit ihnen dann auf Wildkräuter auszuweichen, aber dann ist die Hürde wieder so groß, wenn man sich nicht sammeln traut und dann lande ich halt natürlich bei Bittertropfen, weil das halt ein einfacher Weg ist für jemanden, der neu mit dem Thema ist. Aber warum? Also, weißt
Also
du,
ich glaube, dass es tatsächlich so ein bisschen aus der Fokussierung eben auf die einzelne Wirkstoffwirkung ist, die wir in der pharmazeutischen Industrie seit im Grunde ungefähr 80 bis 100 Jahren haben. Ne? Seit wir einfach in der Lage sind, Wirkstoffe zu identifizieren, Wirkstoffe zu erforschen, seitdem hat sich das immer so fokussiert auf einzelne Wirkstoffe. Und was dann natürlich dazu kommt, ich kann einzelne Wirkstoffe patentieren und damit als pharmazeutische Industrie natürlich auch Geld verdienen. Das hat natürlich auch ein bisschen verdrängt, eben die Naturheilkunde, und hat dieses ganze Wissen, was wir ja im Grunde schon von Hippokrates angefangen, über Paracelsus, Hildegard von Bingen. Also es gibt ja eine unzählige Vielfalt an Aufzeichnungen über Wirkungen, über Erfahrungsheilkunde. Aber das ist alles etwas, was ich eben nicht in einer Doppelblindstudie nachgewiesen habe, weil das auch viel zu viel Geld kosten würde. Das ist das andere. Und die Erfahrungsheilkunde hat schulmedizinisch gesehen halt keine Fürsprecher. Deshalb ist dieses Wissen über viele Jahrzehnte wirklich so ein bisschen verloren gegangen. Und jetzt, weil wir aber noch weiter in die Zellen hineinschauen können, in die Physiologie, in die Biochemie, in die Rezeptoren, wie funktioniert eben unser Stoffwechsel in der winzigsten Zelle, hinten im hintersten Zellkern? Jetzt beginnt quasi diese schulmedizinische Forschungslehre zu begreifen, dass das, was die Naturheilkunde seit Jahrhunderten ganz, ganz elementar vermittelt und was zur Gesundung, zum Gesundwerden, zum Gesundbleiben essentiell ist, das erkennt jetzt die Schulmedizin, Dass es genau so ist tatsächlich.
Ja.
Ja? Und jetzt gehen wir eben diese Wege wieder so ein bisschen rückwärts und versuchen auch da wieder eben gezielt hinzuschauen. Und es passiert wahnsinnig viel an Forschung. Das Problem ist immer nur, wenn jemand etwas erforscht und publiziert, bis das wirklich einer großen Masse bekannt wird, dauert es in der Medizin ungefähr 20 Jahre.
Ja, Gott, das ist schon lang.
Und deshalb lohnt sich's immer wieder schon am Ball zu bleiben. Was tut sich denn in der Forschungslehre? Und im Grunde, wenn ich mir das so anschaue und mir Publikationen suche und da recherchiere und dem nachgehe, dann bestätigt es mich einfach immer wieder in diesem Weg, ja, wir können naturheilkundlich wahnsinnig viel tun. Ja, es
Ja.
gibt Grenzen, aber die Naturheilkunde hat ihre Berechtigung. Und das ist das Tolle.
Also das ist genau das, was du ansprichst. Ich glaube, es geht da auch um die Kombination. Also wenn man beispielsweise, bei mir ein großes Thema sind auch Endometriose, Frauen, die dann aufpoppen und sagen, ich würde das gerne mit der TCM mal anschauen oder über die TCM-Ernährung, weil wir wissen nicht, woher die Krankheit kommt, wir können sie nicht heilen. Die moderne Wissenschaft und Medizin sagt, ja, keine Ahnung, es wird leider viel zu wenig Geld hineingesteckt, um zu forschen. Und dann landest du wieder dabei, dass du dir die Kräuter raussuchst, die die Schmerzen lindern, die blutungsstillend wirken und so weiter und so fort. Also ja, da wo man ansteht, hilft es dann eh ganz gut. Und es ist ein bisschen so, finde ich, wie bei der Akupunktur oder der Akupressur, wird auch schon Ewigkeiten gemacht. Und jetzt irgendwann kommt die Wissenschaft raus, ja, stimmt, so eine Wirkung. Und ich glaube, wenn du Hildegard von Bingen oder so aufwecken würdest, die würde sagen, naja, natürlich hat es eine Wirkung, Freunde. Was glaubt ihr? Ach, sehr spannend.
Ja,
Auf Bitte, Entschuldige.
ganz, ganz, ganz spannend. Also gerade das Thema Endometriose ist ja wirklich etwas, wo die Schulmedizin sehr, sehr an ihre Grenzen gerät, mit Wirkstoffen. Ja, wir können das Hormonsystem unterdrücken, aber im Grunde, was tun wir wirklich dagegen, um das Übel an der Wurzel zu packen? Und das ist ganz spannend, dass sich da ein pflanzlicher Extrakt auch jetzt als sehr, sehr spannend und wirksam herausstellt, nämlich der grüne Tee-Extrakt, das EGCG, das Epigallocatechingalat aus dem grünen Tee. Fürchterliches Wort, aber
Ja.
was ist das? Es ist ein Bitterstoff auch.
Ja. Ah.
Und dieser grüne Tee-Extrakt ist unheimlich spannend. Und wird eben im Moment bei Endometriose, bei Myomen und Zysten sehr, sehr intensiv beforscht. Und ja, auch das ist eben etwas, wo wir wieder schulmedizinisch im Grunde in die phytotherapeutische
Ja.
Richtung uns orientieren und da wirklich etwas Wirksames finden können. Ne? Und auch ganz spannend, was die wenigsten, glaube ich, mitbekommen haben, damals zur Corona-Zeit, wo wir ja ganz lange nichts in der Hand hatten, schulmedizinisch,
Ja.
wo alles, was wir so antiviral, da gibt es ja sowieso nicht wirklich viel, einfach auch nicht gewirkt hat, ne?
Ja.
Und damals gab es relativ schnell oder früh eine Publikation aus China, wo sich die Forschenden von allen möglichen Hochschulen zusammengetan haben und diese Publikation veröffentlicht haben und gesagt haben, wir wissen, Bitterstoffe sind antiviral und wir können mit Bitterstoffen quasi das Immunsystem unterstützen und haben wirklich dazu aufgerufen, sich mit Bitterstoffen entsprechend über die Ernährung gut zu versorgen, bitterstoffhaltiges Gemüse und so weiter zu essen. Und im Endeffekt war dann so der letzte Satz, und wenn es nur die Bitterschokolade ist, alles ist besser quasi als keine Bitterstoffe.
Ja.
Und das war wirklich also ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich in der Forschungslehre. dass damals einfach die Forschenden sich zusammengetan haben und diesen Appell gerichtet haben,
Ja.
in die Welt hinaus, nehmt Bitterstoffe, tut euch was Gutes.
Ja, das ist, also ich glaube, das kann man dann unterstreichen, weil ich kenne niemanden, der zu viele Bitterstoffe in seiner Ernährung im Alltag drinnen hat. Das ist schon schwierig umsetzbar, hier in ein zu viel zu gehen. Da muss man, also da muss man sich bemühen, finde ich, dass man das schafft oder halt ein halbes Flascherl Bittertropfen trinken. Und selbst das. Magst du vielleicht kurz erklären, wie jetzt Bitterstoffe, weil du hast das Immunsystem und so weiter angesprochen. Na, Moment, ich bin eine Woche vor der Periode, ich habe vorher einen anderen roten Faden gehabt. Ich springe kurz zurück. Ich wollte nämlich nur sagen, dass Bitterstoffe super in der Prävention sind. Wir sind halt leider keine Präventivgesellschaft. Das merkst du wahrscheinlich als Apothekerin und ich merke es auch in meinen Ernährungsberatungen. Menschen tun dann erst was, wenn sie es spüren und wenn sie das Gefühl haben, da zwickt's oder da tut sich was. Aber egal, ob du, die uns jetzt zuhört, irgendwas hast oder nicht, Bitterstoffe zahlen sich aus, sie einfach generell mitzunehmen, weil es auch präventiv gut die Gesundheit stärken können. Aber was tun denn die im Körper? Also man kennt sie ja so für Leber, wenn man sagt, ja, unterstütze deine Leber mit mehr Bitterstoffen, warum sagt man das?
Also im Grunde muss man dort beginnen, wo wir die Bitterstoffe zu uns nehmen, nämlich im Mund. Also sprich, wir haben im Mund bzw. auf der Zunge eine Vielzahl an Rezeptoren für Bitterstoffe. Also nicht nur Rezeptoren für etwas Süßes oder etwas Salziges, sondern wir haben eben Rezeptoren für die bitteren Stoffe. Und wenn man jetzt Bitteres isst oder eben in Form von Tropfen zu sich nimmt, dann treffen diese bitteren Stoffe auf die Bitterstoffrezeptoren, docken dort an, also halten sich, gehen da eine Verbindung ein mit den Rezeptoren und über diese Rezeptoren wird dann eine ganze im Grunde Wirkungskaskade ausgelöst. Heißt, die Wirkung beginnt im Mund und über dieses Andocken an den Bitterstoffrezeptor wird als allererstes die Produktion von unserem Speichel angeregt. Und der Speichel, das weiß man vielleicht, enthält ja dann schon ganz wichtige Enzyme, damit wir das, was wir essen, das, was wir an Nahrung zu uns nehmen, überhaupt verdauen können. Also die Verdauung beginnt nicht erst im Magen oder im Darm, sondern die Verdauung beginnt bereits im Mund mit dem Speichel. Und diese Speichelproduktion wird durch Bitteres angeregt. Es wird darüber hinaus aber natürlich auch die Magensaftproduktion angeregt. Von dort geht es weiter, dass die Galleflüssigkeitsproduktion angeregt wird. Und gleichzeitig, wenn man jetzt über diese Flüssigkeitenanregung mal rausgeht, wird der Darm und auch der Magen angeregt in seiner Bewegung. Na, der Magen ist ein Muskel, der Darm hat ebenfalls eine quasi Motilität, eine Bewegung, dass das weiter transportiert werden kann. Und das wird durch Bitterstoffe forciert, damit wir eben gut verdauen können, damit es uns nicht im Magen liegen bleibt, ne? Und da irgendwie zum Gären anfängt und irgendwelche entsprechenden Gase im Darm sich dann bilden. Was aber dafür notwendig ist, ist, dass der Magen-Darm eben auch gut durchblutet wird. Und auch diese Durchblutungsförderung wird durch Bitterstoffe unterstützt. Das, was man gar nicht vergessen darf, ist, dass die Bauchspeicheldrüse, also Pankreas, dass dieses Organ durch Bitterstoffe aktiviert wird. Und was macht die Bauchspeicheldrüse? Sie macht unser Insulin. Also sie schüttet ein Hormon aus, nämlich das Insulin, was dann ganz, ganz wichtig ist für unseren Blutzucker. Und was ein dysreguliertes Blutzuckersystem macht, ja, das wissen wir auch. Das können wir uns nachher vielleicht noch ein bisschen genauer anschauen. Aber gleichzeitig neben dem Blutzucker regen die Bitterstoffe auch die Fettverbrennung an. Das heißt, wir haben hier auch eine ganz wichtige Unterstützung in der Verdauung, dass uns eben Fettes nicht im Magen liegen oder im Darm liegen bleibt, dass wir es gut verdauen können und dass wir aber gleichzeitig eben auch das Fett uns für unseren Stoffwechsel zur Verfügung nutzbar machen können. Ja, wir brauchen ja Fett, damit wir einfach aktiv sind und Kraft haben und hier was bewegen können im Körper. Wir wollen das nicht nur auf den Hüften ablagern, sondern wir
Na.
brauchen es einfach zur Energienutzbarmachung. Und ja, darüber hinaus haben wir eine glatte Muskulatur in allen möglichen Organen. Also da geht es jetzt auch an die Gebärmutter, da geht es
Ja.
an die Eierstöcke, da geht es an die Muskulatur, die wir rund um die Lunge haben. Ja? Also überall gibt es Muskulatur und auch die wird aktiviert durch Bitterstoffe. Und das Letzte oder das eins der wichtigsten ist einfach noch, dass es die Leberaktivität unterstützt. Und was heißt es? Die Leber ist ein ganz wichtiges Organ, erstens für den Stoffwechsel. Da regt uns die Bitterstoffwirkung einfach diese enzymatischen Stoffwechselvorgänge an. Die Leber ist aber auch Dreh- und Angelpunkt im Hormonsystem.
Ja.
Und all das wird durch Bitterstoffe angeregt. Und die Wirkung, wie gesagt, beginnt bereits im Mund.
Ich könnte dir Stunden zuhören, Marie. Das ist so, es ist einfach so faszinierend, wie das alles aufeinander abgestimmt ist und wie man sich mit durch Kleinigkeit, vermeintliche Kleinigkeiten ja was Gutes tun kann, weil jetzt von der Leber quasi zur Ernährung einen Sprung gemacht, weil wir die Leber ja auch für den Hormonabbau jetzt einfach gesprochen brauchen. Das heißt, ich habe jetzt auch wieder zwei Gespräche geführt, Beginn Perimenopause, vermuteter Östrogenüberschuss. Ja, liebe Grüße, Bitterstoffe in die Ernährung, weil das hier auch helfen kann beim Abbau oder bei der Aktivität der Leber. Und ihr müsst da jetzt nicht zu großen Wildkräutersammlern oder so irgendwas werden. Ihr kennt alle hundertprozentig eine Pflanze. Auf jeder Wiese wächst sie bei uns in Österreich und Deutschland, den Löwenzahn. Das heißt, jetzt rausgehen in den Garten und sich ein paar Blätter Löwenzahn holen und in den Salat schmeißen, ist das Einfachste und für die meisten wahrscheinlich kostenlos, was ihr tun könnt, um einmal am Tag gleich mal eine Portion Bitterstoffe dazuzunehmen. Und da möchte ich dich gerne kurz fragen, wie viel braucht es denn da am Tag? Also wo ist denn da eine Menge, wo du sagst, das reicht dann schon oder müsst es nicht übertreiben? Gibt es da ein bisschen eine Faustregel, an die man denken kann?
Also wenn ich es jetzt über die Ernährung quasi einfach einbauen will, dann würde ich sagen, dass wir schauen sollten, dass wir in jede Mahlzeit ein bisschen was Bitteres einbauen. Und da wird es natürlich beim Frühstück schwierig. Ja?
Ja.
Wir haben da eventuell so Dinge wie ein Brennnesselpulver zum Beispiel, was
Ja.
über das Müsli zusätzlich streuen können, was schon ein bisschen eine bittere Wirkung hat, was übrigens auch viel Protein enthält.
Stimmt.
Also da können wir uns schon ein bisschen was Gutes tun, aber ja, das in die Ernährung einzubauen, ist nicht jeder Fraus Sache, sage ich mal.
Ja.
Und deshalb ist das Einfachste, glaube ich, was wir tun können, dass wir über den Tag verteilt 2, 3 Tassen Tee zum Beispiel ausbreiten. Jetzt im Winter, Frühling trinkt man ja eh gern was Warmes. Da ist es alles sowieso mit dem Tee zu bereiten ganz easy. Aber wenn es jetzt dann wärmer wird und wir nicht so gern was Heißes trinken, man kann sich einen bitteren Tee auch wunderbar als Eistee oder eben als kalten Tee zubereiten. Ja.
Ja.
Und eine wirklich schöne Pflanze, wenn du sagst, den Löwenzahn, den können wir wirklich im Grunde im eigenen Garten oft oder irgendwo, wo es wirklich nicht gespritzt ist,
Ja.
finden und sammeln. Eine ähnlich gute Pflanze, die wir im Sommer sammeln können, ist die Schafgarbe.
Ja, ich liebe sie
Ja?
heiß.
Und die Schafgarbe ist so ein wunderbares Frauenkraut, schmeckt auch gut im Tee. Und wenn man die quasi entweder eben frisch aufbrüht oder sich zum Trocknen hinlegt und dann eben immer eine Handvoll in der Teekanne und das über den Tag verteilt dann trinkt, das kann man, so kann man sich Bitterkräuter aus dem eigenen Garten oder aus dem eigenen Umfeld daheim wirklich schön nutzbar machen.
Ja.
Aber um, ich sage jetzt mal, eine wirkliche Heilwirkung haben zu wollen, wenn
Ja.
ich sage, ich will einfach meine Regelschmerzen zum Beispiel oder mein PMS gut beeinflussen, dann würde ich persönlich wirklich auf etwas hochkonzentriertere Tropfenpräparate gehen, weil wir da einfach wirklich noch ein umfassenderes Profil an Bitterstoffen drin haben und einfach eine stärkere Wirkung in wenigen Tröpfchen.
Ja,
Ja.
das kann ich allen nur wirklich sehr ans Herz legen. Also Tinkturen, ich liebe seit ein paar Jahren Tinkturen, weil sie erstens theoretisch voll leicht selbst zu machen sind auch, aber andererseits auch in hoher Qualität schon zu kaufen gibt, wie zum Beispiel bei euch. Also hier jetzt auch die Empfehlung meinerseits, bei euch bei Bitter in Friends vorbeizuschauen. Ich schmeiße die Infos dazu in die Shownotes. Bei mir am Tisch steht tatsächlich, ich halte es gerade in die Kamera für die Marie, das Frauenpower-Elixier. Das steht halt da rum und ich nehme das dann zweimal am Tag, dann kann ich es auch nicht vergessen. Und das ist, da hat man immer so das Gefühl, also erstens einmal habt ihr da Ur für Sachen drin, das finde ich großartig. Das ist wirklich, wirklich sehr, 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 sehr umfassend. Und für mich auch in der PMS-Zeit unverzichtbar. Wassereinlagerungen habe ich so eine Geschichte und ja, diese Richtung. Und für alle, die sich denken, na ja, wie kann denn das helfen, dass da ein paar Tropfen von dem Teil nehme und dann tut es was in mir? Ich habe ein Negativbeispiel mitgebracht. In meiner Anfangskarriere als Tinkturmischerin vor ein paar Jahren habe ich mir gedacht, na, probierst du es einfach mal aus und habe mit Zinnkraut, also Ackerschachtelhalm, experimentiert, weil wir eben da eine Zeit gehabt haben, wo wir im Winter relativ oft krank waren. Ich dachte, okay, wurscht, magst du es mal. Und mein Freund hat es dann auch genommen, 2 Tage, und dann hat seine Haut verrückt gespielt, bis ich dann drauf gekommen bin, dass er ja Allergiker ist. Und habe mir gedacht, oh nein. Ich meine, nicht, er ist kein Orga-Allergiker und es ist nichts passiert, aber innerhalb von wirklich 2 Tagen, er hat, ich glaube, in Summe nur jeden Tag 20 Tropfen, nicht viel genommen, hat der Körper sofort auf diesen Stoff reagiert. Und bei so Negativbeispielen checkt man erst oft, wie intensiv das dann sein kann. Und es geht ja aber in das Positive genauso, nur merkt man es meistens nicht, weil ja, das Wohlfühlen dann vorhanden ist und man sich denkt, ja, es ist eh alles okay. Also ja, deswegen hier seid vorsichtig und schaut euch an, was drinnen ist, wenn ihr AllergikerInnen seid. Aber da steckt schon ziemlich viel Kraft drinnen. Und ihr habt, finde ich, auch diesen Akutspray, den habe ich nämlich auch in der Tasche und den mag ich deswegen, weil ihr bei euch so nach Pfefferminze schmeckt. Da
Ja.
gibt es ja ganz grausliche, wenn ich das so sagen darf, Dinge, aber bei euch ist der so erfrischend. Also das taugt mir sehr an der Stelle, muss ich dazu sagen.
Ja, ich habe da oder wir haben da natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass wir eben Apotheker sind und ein großes Verständnis haben. Was ist in einer Pflanze? Was ist wirklich dann die Wirkung dieser Inhaltsstoffe? Wie kann ich es kombinieren, damit es eine gute Wirkung hat, aber auch noch gut schmeckt?
Ja.
Etwas Bitteres zu machen, ist überhaupt kein Problem. Es gibt so starke Bitterstoffpflanzen, den Wermut, den Enzian zum Beispiel. Also ich brauche nicht unbedingt hier der große Pflanzenheilkundler zu sein, um etwas irrsinnig Bitteres zu machen. Nur irrsinnig bitter heißt noch nicht, dass es auch irrsinnig gut ist, ja? Oder irrsinnig viel wirkt. Und das ist
Richtig.
eben so ein bisschen der Vorteil, dass wir als Apotheker da eben schon einfach durchs Studium ein bisschen mehr an Erfahrung haben und einfach auch durch unsere fast 20-jährige, ja, wirklich Berufserfahrung in der Apotheke natürlich auch viel Wissen uns angeeignet oder ersammelt haben. Und das fließt dann eben bei meinem Mann wirklich auch in diese Rezepturen ein. Und ist das dieser Akut, der Bitterspray Akut, dass der so lecker nach Pfefferminze schmeckt? Das ist natürlich schön, dass der so lecker nach Pfefferminze schmeckt, aber die Pfefferminze hat eine unfassbar stark entkrampfende, entspannende Wirkung. Und genau dafür ist die Pfefferminze eben auch in diesem Bitterspray drin. Es ist ein Akutspray, das heißt, dann, wenn wir zu schwer gegessen haben, dann, wenn uns das im Magen liegt, dann, wenn uns wirklich der Bauch weht, tut, ja, weil man irgendwie beim Weihnachtsessen doch die zweite Portion Gans vielleicht nicht mehr hätten essen sollen. Also jeder kennt so diese Situationen und da ist eben Bitterstoffe sind das eine, aber die Pfefferminze hat eben dann nur diese unmittelbar entspannende Wirkung auf den Magen. Und das ist
Es funktioniert.
funktioniert.
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es funktioniert.
Ja.
Also, es funktioniert und ihr könnt nämlich, das wollte ich vorher sagen, wie du gesagt hast, dein Mann mischt es. Man kann auf Instagram manchmal ein bisschen reinschauen, wann gerade so etikettiert wird und so weiter. Also, da auch die herzliche Einladung, bei euch auf Instagram vorbeizuschauen. Und meine Frage wäre jetzt, weil es. Ich meine, ich kenne die Antwort, aber vielleicht hast du Tipps dazu, weil man Bitter ja grundsätzlich eher nicht so mag. Gerade bei Kindern, ich habe einen Bonussohn und wie der klein war, Bitter ging gar nicht. Also das war, boah, ganz, 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 ganz schwierig. Plus, Bitter ist halt schon mit ein bisschen Gefahr auch verankert, weil wenn ihr Gurke oder Zucchini aufschneidet, dann schlecke ich mir drüber und schaue, ob es bitter ist, weil dann kann ich es nicht mehr essen im Grunde. Aber man kann sich schon dran gewöhnen, oder?
Also, was du sagst, Kinder wollen nichts Bitteres essen. Das ist wirklich noch auf diese Urinstinkte zurückzuführen, dass wir eben Bitteres erst einmal mit gefährlich, mit ungenießbar assoziieren. Und bei Kindern sind diese Instinkte einfach noch stärker ausgeprägt. Also, es gibt eben wirklich bittere Stoffe oder bitteres Gemüse zum Beispiel, wo das wirklich dann auch eine Warnung ist, weil es ungenießbar ist, weil es sogar giftig sein kann. Aber die meisten bitteren Stoffe sind eben nicht gefährlich oder nicht ungenießbar. Und das lernen wir eben als Erwachsene oder als Heranwachsende irgendwann, dass das dann eben nicht ein reines Gefahrensignal ist, sondern dass es eben eine Geschmackswahrnehmung ist. Wie bringt man Kinder dazu, dass sie vielleicht auch mal ein paar Tröpfchen Bitteres einnehmen können, wenn es denn notwendig ist, weil sie einfach nur süß essen wollen? Ja, das viele Kinder sind wirklich so auf das Süße geprägt inzwischen.
Nicht nur Kinder, glaube ich.
Also was wirklich oft hilft, ist, dass man bittere Tropfen in einen kleinen Schluck Orangensaft zum Beispiel reintropft. Ne? Weil der Orangensaft eine so gute eigenen Geschmack hat, dass das Bittere wirklich gut übertönt wird. Und da bekommt man das doch in so einem Glas Orangensaft, wenn dort einmal 10 Bittertropfen drin sind, dann merken es Kinder in der Regel wirklich nicht mehr. Ne? Außer sie sehen es. Wenn sie sehen, dass man da was reintropft, dann ist der Zug natürlich abgefahren.
Dann ist der Betrug sichtbar, ja, genau.
Genau. Aber also ein Glas Orangensaft, das könnte einfach der Tipp für so manche Mama sein. Gell? Und ja, wie gewöhnen wir Menschen oder wir Erwachsenen uns überhaupt daran, Bitterstoffe einzunehmen? Wir haben die Erfahrung gemacht, je mehr Bitterstoffe benötigt werden, umso bitterer erscheint es vielen auch am Anfang. Und da muss man sich wirklich einfach so ein bisschen herantasten. Nicht gleich die 15 oder 20 Tropfen, sondern einfach erst einmal 5 Tröpfchen. Und gerne auch in einem Esslöffel mit Wasser. Und diesen Esslöffel Wasser, Bitterstoffe, dann im Mund erstmal wirklich gut schwenken, gut von links nach rechts, gut einspeicheln, um sich quasi so ein bisschen an diese bittere Geschmacksrichtung, die wir verlernt haben, wieder heranzuwagen. Und so kann man sich dann eben steigern, immer weniger Wasser nehmen. Und irgendwann sind 20 Tropfen auf die Zunge direkt auch überhaupt kein Problem. Gell?
Das stimmt, ja. Ich habe, weil du das mit dem Herumschwenken, ich habe, das fällt mir jetzt gerade auf, seit ein paar Wochen das Bedürfnis, die Bittertropfen auch im Mund zu behalten. Also da habe ich das Gefühl, es ist angenehmer für mich, da zu warten, bis, jetzt weiß ich es ja, weil du es mir erklärt hast, auf den Speichel zu warten, der sich dann bildet und es dann zu schlucken. Es ist also ja, war nur das Kurze, ist mir bewusst geworden, dass sie da meine Einnahme verändert hat, offensichtlich.
Ja.
Und was auch, finde ich, eine gute Variante sein könnte, ist, dass man sich ein Oxymel auch mit Bitterkräutern mischt. Also das empfehle ich sehr gern eben bei Schafgarbe oder auch mit Frauenmantel gemeinsam, dass man sich so ein Zyklus-Oxymel macht. Dann ist es auch durch die Süße vom Honig und die Säure des Essigs, ist es dann so ein rundes Gesamtkonzept, das sich auch leichter trinken lässt am Anfang.
Ja. Also wichtig ist wirklich einfach ein bisschen, wenn es geht, im Mund behalten. Nicht gleich schlucken, sondern eben so ein bisschen den Bitterrezeptoren die Chance geben, auch besetzt zu werden.
Also es geht auch um Zeit, wie immer und überall, sich auch Zeit zu geben, dass sich der Körper daran gewöhnen darf. Jetzt habe ich noch eine sehr technische, eine der letzten Fragen an dich, nämlich Thema Bitterstoffe jetzt als Elixier oder Kapseln, weil man kriegt ja von, erstens der Markt boomt und man kriegt ganz viele schwindliche Angebote von Dingen, die man am besten über Kapseln nehmen soll und so weiter. Warum macht ihr Elixiere? Also warum löst es ihr in Alkohol und gibt es quasi nicht als Pulver in einer Kapsel drinnen?
Um genau diesen Kaskadenweg schon vom Mund weg zu haben. Ja, wenn ich eine Kapsel schlucke und gehe, also dann gehe ich einfach genau an dieser ersten wichtigen Stelle ja schon vorbei. Es ist natürlich so, dass wir nicht nur Bitterrezeptoren im Mund haben, auf der Zunge, sondern wir kennen inzwischen also mindestens 25 verschiedene Bitterstoffrezeptoren, die alle so ein bisschen eine eigene Wirkung haben. Und diese Bitterstoffrezeptoren, die sitzen eben nicht nur auf der Zunge. Wir haben die in der Lunge, wir haben die im Darm, wir haben Bitterstoffrezeptoren in der Haut, wir haben Bitterstoffrezeptoren quasi im Immunsystem sitzen. Also Bitterstoffrezeptoren sind im ganzen Körper verteilt und natürlich kommt, wenn ich eine Kapsel schlucke, ein gewisser Teil dann eben auch über den Darm und über die Aufnahme aus dem Darm dann in den Körper. Aber wenn ich diese verdauungsfördernde Wirkung haben will, wenn ich diese leberanregende Wirkung haben will, dann macht es Sinn, Bitterstoffe über den Mund schon an den Rezeptoren zu verteilen.
Es ist im Grunde ja eh logisch, weil der Verdauungstrakt ist halt so aufgebaut, dass es im Mund beginnt und dann das als Kapsel in den Magen einzuschleusen. Ja, bei Medikamenten wahrscheinlich manchmal sinnvoll oder notwendig oder wie auch immer, aber in der Naturheilkunde oder in unserem Fall für die Bitterstoffe eigentlich nicht schlau. Weil, na, ich muss nämlich daran denken, dass ich auch jemanden in der Familie habe, wo ich das Gefühl habe, die Gastritis hat sich durch das viele Schlucken von so Mikronährstoffkapseln und so weiter verstärkt oder überhaupt erst ausgeprägt, dass da der Magen ein bisschen überreizt war von diesem ganzen Kapselschlucken. Und es ja schlauer wäre, vielleicht über die Ernährung auch noch ein bisschen was zu tun, weil dann der Weg natürlicher ist. Also von
Naja, du
Sachen.
sprichst da eine ganz wichtige Wirkung an von Bitterstoffen. Also wir haben ja jetzt immer so über diese verdauungsanregende Wirkung geredet, aber Bitterstoffe können ja weit mehr. Also Bitterstoffe haben ja zum Beispiel auch eine entzündungshemmende Eigenschaft. Also gerade wenn eben so ein bisschen ein empfindlicher Magen da ist, können Bitterstoffe da sehr, sehr gut tun. Und das kennen wir zum Beispiel vom Schafgarbentee oder vom Taubnesseltee, der entsprechend wahnsinnig entzündungshemmend im Magen dann auch bereits wirkt. Wir wissen, dass Bitterstoffe eben die Motilität fördern, also einen trägen Magen wieder aktivieren helfen. Wir wissen, dass Bitterstoffe nicht nur entzündungshemmend jetzt im Magen sind, sondern eben auch antiinflammatorisch, zum Beispiel, wenn es um das Thema, große Thema Hormone und Frauengesundheit geht, in der Gebärmutter, an der Gebärmutterschleimhaut quasi wirken können. Das kennen viele Frauen, dass sie, wenn die Menstruation einsetzt, einfach Schmerzen haben. Und diese Schmerzen entstehen durch entzündliche Botenstoffe, wie zum Beispiel eben die Prostaglandine oder verschiedene Zytokine. Und auf diese Prostaglandine, auf diese entzündungsfördernden Botenstoffe, können Bitterstoffe hemmend wirken. Ja? Nicht so gut oder nicht so schnell wie ein Ibuprofen, ist uns auch klar, aber wenn wir es bereits eben über den Zyklus hinweg immer wieder einbauen, dann kann sich diese starke Prostaglandinwirkung gar nicht so stark aufbauen und Bitterstoffe sorgen auch dafür, dass entzündungshemmende Botenstoffe ausgeschüttet werden. Also das heißt, Bitterstoffe stellen auch da wieder eine Balance her. Das Thema Pankreas, Bauchspeicheldrüse, Insulin. Bitterstoffe steuern im Grunde diese Insulinwirkung und auch Insulin, diese Signalwirkung, die Insulin nicht nur in der Verdauung hat, sondern eben auch im Eierstock zum Beispiel. Damit wir einen guten Eisprung haben können, brauchen wir eine gesunde Signalweiterleitung vom Insulinsignal. Wenn das nicht gut funktioniert, gibt es keinen guten Eisprung und dann haben wir einfach mit dem Kinderwunsch unter Umständen ein Problem oder ein PCO kann sich entwickeln. Das heißt, Bitterstoffe können auch da die Insulinwirkung positiv beeinflussen.
Und den Heißhunger somit ja auch reduzieren, gell? Oder?
Und genau, den Heißhunger natürlich auch. Aber Bitterstoffe sind eben nicht nur eben etwas Verdauungsförderndes, sondern gerade in der Frauengesundheit, in der Hormongesundheit, in der Hormonbalance sind Bitterstoffe eigentlich essentiell.
Unabdingbar, ja, das habe ich mir jetzt auch gerade gedacht, wo du, das ist so ausgleichend da, wo es braucht. Wenn es irgendwo ein zu viel gibt, reduziert es und wenn es ein zu wenig gibt, hilft es dabei, das zu heben oder zu verstärken. Also, liebe Frauen da draußen, ihr müsst leider, es hilft nichts, euch überlegen, wie es euch mit Bitterstoffen gerade geht und ob ihr da nicht möglicherweise in dieses Spiel einsteigt, sondern euch überlegt, wo ihr mehr Bitterstoffe herkriegt, in Ernährung oder über Tropfen oder so, ja, wo auch immer her. Hast du einen Tipp für jemanden, der ganz am Anfang steht und sagt, okay, Bitterstoffe, mag bitte eigentlich überhaupt nicht. Wie ist der sanfteste Einstieg in dieses Thema?
Also das sanfteste Einstieg ist, würde ich sagen, entweder wirklich mit einem guten Tee, also dem Frauenpower-Tee zum Beispiel von uns.
Der ist super, ja.
Genau, aber nicht allzu lange ziehen lassen. Also wenn man wirklich erst einsteigt, dann wirklich bitte nur so 4, 5 Minütchen ziehen
Ja.
lassen, ja, weil der einfach sehr bitter werden kann. Und das Zweite ist wirklich eben entweder das Frauenpower-Elixier oder mit dem Bitterspray akut, weil der eben diese ganz leichte Süße auch noch mit drin hat. Und der ist wirklich für die, die sagen, boah, geh mal mit Bitter, ich halte das überhaupt nicht aus.
Ja.
Der ist genau für die, glaube ich, ein guter, feiner Einstieg.
Das glaube ich auch. Ihr findet, wie gesagt, alle Infos dazu bei mir in den Shownotes. Ich verlinke euch alles dazu. Ich kann die Produkte sehr, sehr, sehr empfehlen. weil sie halt auch gut gemacht sind, ihr auf die Qualität schaut, das heißt, man kauft keinen Schaß,
Ja.
sondern was Gutes und was Wohlüberlegtes. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn es auch darum geht, dass man sich hier was Gutes tut. Ja.
Ja, das ist gerade um die Kräuter geht's ja, die wir verarbeiten. Und da ist uns als Apothekern eben wirklich Qualität ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und da geht es noch nicht mal so sehr um Bio, ne?
Ja.
Sondern da geht es also bei uns darum, dass wir wirklich Kräuter mit pharmazeutischer Qualität verarbeiten, die entsprechend wirkstoffreich sind, weil ich kann ein Biokraut kaufen, das aber überhaupt keinen Wirkstoff enthält und da hilft mir das ganze Bio nichts.
Ja.
Die Kräuter, die pharmazeutisch geprüft sind nach dem Arzneibuch, die sind auf Pestizide geprüft, die
Ja.
sind auf Schwermetalle geprüft, die sind auf irgendwelche eben Giftstoffe alle geprüft, haben aber halt nicht wirklich dieses Bio-Siegel. Ne? Das ist nicht erforderlich bei pharmazeutischer Qualität, aber sie sind auf einen Wirkstoffgehalt geprüft. Und das kann eben nichts eine pharmazeutische Qualität sein, was dann eben einen bestimmten Wirkstoffgehalt nicht erreicht. Und das ist uns bei der Auswahl von unseren Kräutern wichtig. Die sind auch teurer im Einkauf.
Ja, ist ja
Ja?
klar, ja.
Das ist so, aber das ist eben das, was uns als Pharmazeuten, als Apotheker wirklich wichtig ist, da keinen Krampf irgendwie
Ja.
anzusetzen, sondern wirklich Qualität zu produzieren. Das ist so
Das ist ein
was sind Philosophie.
Das spürt man und merkt man bei den Produkten. Also wie gesagt, vorher bei dem Frauenelixier sind halt nicht nur fünf Sachen drin, sondern schaut sich das einmal an, eine herzliche Empfehlung, das ist einfach wohl durchdacht. Marie, ich könnte dir, wie gesagt, Stunden zuhören. Ich habe so das Gefühl, es braucht vielleicht einmal noch eine Follow-up-Folge mit einem konkreteren Thema. Das heißt, mein Appell an alle, die jetzt zugehört haben und ihr irgendwas konkreter noch wissen wollt oder für irgendeine Anwendung oder ein Thema, was auch immer, lasst mich es voll gern wissen. Ihr könnt mir es in die Kommentare schreiben oder per E-Mail oder auf Instagram. Also da bin ich über Impulse sehr froh, weil es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern, Marie. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, sehr gerne. Mir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Fortsetzung mal machen, um zu schauen, was wir sonst, die Themen werden uns nicht ausgehen. Und wenn es euch auch gefallen hat beim Zuhören, dann hinterlasst einfach uns Sternebewertungen auf der Podcast-Plattform, wo ihr gerade unterwegs seid. Teilt die Folge auch mit Mama, Cousine, Arbeitskollegin, Schwester, bester Freundin, Papa, wem auch immer, völlig wurscht. Das Wissen gehört unter die Leute und genau. Vielen Dank, dass du da warst. Und zum Abschluss wünschen wir euch allen alles Liebe und vor allem bleibt's gesund.
Vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat sehr, sehr viel Freude gemacht.
Sehr gerne.